Klaus.
Claudia, ich grüße dich.
Mensch, wir sind wieder da, die Museumsfreunde, und wir haben ja doch ein Thema in der letzten Zeit immer mal verfolgt, ist unter anderem das Thema Respekt.
Einige Veranstaltungen, Respekt geht anders, sagt Frau Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz unter anderem.
Zum Beispiel, ne? Und wir erleben das ja auch ständig, dass in unserer Gesellschaft man das Gefühl hat, das Trennende herrscht vor und dass es doch relativ respektlos ist. Und wir haben heute hier einen Gast, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, Otto Thorno, Thorno Business Personality, Mentorin und Coach für Menschen in Übergängen, die Orientierung, innere Führung und stimmige Entscheidungen suchen. Ortrud, herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin gerne hier. Freue mich auf unsere gemeinsame Zeit, die wir jetzt hier haben.
Dein Mentoring ist, ja, setzt sich zusammen oder ist das Ergebnis von Erfahrungen aus jahrzehntelanger Praxis, wie du selbst schreibst in deinen verschiedenen Publikationen. Du lässt ja uns auch immer teilhaben an deinen Erkenntnissen in deinen unterschiedlichen Publikationen. Zwei davon habe ich hier. Das eine ist meine liebste Selbstbestimmung, wo du also darüber sprichst, wie die verschiedenen Lebensphasen eben auch das Denken, Handeln und Fühlen der Menschen bewegt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie sehr man das auch positiv für sich nutzen kann.
Richtig.
Und Kommunikation, die bewegt. Und das ist eigentlich der Grund, warum du jetzt heute hier bist. Das Buch ist letztes Jahr erschienen. Und ist unter dem Motto gelaufen, 3 M's möchte ich mal sagen, mutig, menschlich und markant. Und darüber möchten wir ein bisschen mit dir sprechen, warum die Kommunikation, das Gespräch, die Brücke, die verbale Brücke zum anderen für dich so wichtig ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht in all meinen Trainings und Coachings und Begegnungen in Unternehmen und auch mit Firmen, dass Konflikte immer daran kommen oder oft damit zusammenhängen, dass man nicht miteinander redet. Und ich merke immer wieder, Kommunikation hat viel mit Grundhaltung zu tun, eine Haltung, die ich einem anderen Menschen entgegenbringe. Und das ist der Ausdruck in der Körpersprache, in der Sprache, im Blick, in der Stimme. Und wenige Menschen sind sich bewusst über die Signale, die sie eigentlich senden. Und genauso natürlich der Empfänger, der damit nicht umgehen kann. Und da ist eine große Diskrepanz. Und Kommunikation, die bewegt, ist der Titel deswegen gekommen, weil es wird viel kommuniziert, aber ohne Tiefe und ohne wirklich was zu sagen.
Ja, du sprichst unter anderem auch von Reife. Ja. Und das Reife entsteht nicht nur durch Tempo, sondern durch bewusste Entscheidungen.
Richtig.
Entscheidungen sind oft das Ergebnis von Begegnungen, von Kommunikation.
Ja.
Und es geht eben auch um Reflexion, um innere Reflexion und um Außenbeziehungen.
Ja.
Wie die sich auch in der Kommunikation dann zeigen.
Ja.
Warum schreibst du jetzt ein Buch über Kommunikation, weil wir gerade auch über die verschiedenen Phasen gesprochen haben?
Ja, das mit den Phasen, das war so die erste Inspiration, weil ich so im Nachgang gemerkt habe, dass ich in meinem Leben die richtigen Entscheidungen getroffen habe, auch wenn sie unbequem für andere und auch für mich waren. Und habe dann durch dieses Kairos-Wissenschaft, durch dieses Modell, durch dieses Studium, was ich erlebt habe, die Biografiearbeit nochmal gearbeitet und gemacht und habe festgestellt, wie wichtig es ist, doch Bestimmtes mehr zu wissen, als einfach nur, was man so von den Eltern mitbekommen hat, was man durch die Schule lernt. Weil die Schule des Lebens ist das eine, aber sich auch geistig vorzubereiten und zu gucken, was kommt, da ist dieses Modell richtig klasse gewesen. Und so habe ich entschieden, denke, ach, schreibst ein Buch, was dir hilft, kann doch vielen Menschen da draußen genauso gut helfen. Und das war immer schon in mir eine Botschaft, will ich sagen. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal von den unausgeschöpften Potenzialen eines Menschen gehört habe und habe dann gehört, was man durch Sprache bewirken kann, war ich so fasziniert, dass ich sofort sagte, das muss die Welt halten, müssen viel mehr Menschen wissen und erkennen. Das hat mich damals vor 33 Jahren inspiriert. Und heute, nachdem ich da zurückblickte und denke, boah, war doch alles gut gelaufen, was du gemacht hast und auch noch richtig. Und mit diesem Wissen im Vorfeld hätte ich mir viel weniger schlechtes Gewissen gemacht. Und das war der Grund, warum ich das erste Buch geschrieben habe. Beim Schreiben des ersten Buches habe ich dann aber auch einen Part Kommunikation reingemacht. Weil was nützt alles, wenn ich es im Kopf habe und denke und mache und ich bringe das nicht nach außen und ich kann es nicht nach außen tragen. Und so habe ich da im ersten Buch bereits einen Part Kommunikation aufgenommen und habe dann entschieden, weil ich auch oft darauf hingesprochen wurde, angesprochen wurde in meinem Seminar, sag mal Ortrud, das, was du da uns erzählst, kann man das irgendwo nachlesen. Dann habe ich immer auf die vertrauten Klassiker verwiesen. Und da habe ich gedacht, warum schreibst du nicht einfach mal deine wichtigen Tools und Gedanken auf? Und so ist das Buch Kommunikation entstanden. Kommunikation, die bewegt, wenn man es richtig macht.
Das klingt jetzt für mich gerade so, als wäre vieles in Ihrem Leben wirklich aus Ihnen heraus entschieden und sehr zielgerichtet gelaufen. Gab es keine Zufälle?
Es gibt so einen Satz, nur der vorbereitete Geist kann den Zufall nutzen. Und das ist so eine geistige Überschrift für mich. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann sprichst du die richtigen Leute an. Wenn du aber nicht weißt, bist du wie so ein Seepferdchen, was überall etwas mitnimmt. Und deswegen ist schon schön, so einen Lebensentwurf, Wünsche und Träume zu haben. Und es gibt nichts Schöneres, als an den eigenen Erfüllung der Träume und Wünsche zu arbeiten. Nur den Mut haben viele nicht und die Kraft und die Konfliktfähigkeit, damit umzugehen. Das hat Konsequenzen natürlich.
Was mache ich denn, wenn ich kommunikationswillig bin, wenn ich denke, ich bin auch kommunikationsfähig und mein Gegenüber hört nicht zu, aber er versteht mich gar nicht in meiner Intention. Kommunikation ist immer das, was beim anderen ankommt.
Richtig. Das hat ja schon Sokrates gesagt, kommuniziere auf dem gleichen, identischen Level. Kann ich mich auf den anderen überhaupt einstellen? Es bringt nichts, wenn ich hochintellektuell und klug da glänzen will, aber der andere mich nicht versteht. Und das ist die Kunst der Kommunikation. Kann ich auch auf andere mich einstellen und auch mal auf einen Level sprechen, der vielleicht nicht intellektuell hochwertig ist, aber der andere versteht mich. Und das ist auch die Kunst der Rhetorik, so zu sprechen, dass die Masse dich versteht.
Und zuzuhören wahrscheinlich.
Und zuhören ist wieder eine Technik und ist eine Grundhaltung. Wie ehrlich oder wie echt interessiere ich mich für dich? Daran scheitern ja viele Dinge. Die meisten sind beim Zuhören schon mit beschäftigt, welche Antwort gebe ich? Und kriegen gar nicht mit, was der andere richtig sagt.
Ich würde da gerne nochmal einen Aspekt mit reinbringen, den ja viele auch kennen, aber den nicht vielen bewusst ist, nämlich die Frage oder die Bedeutung von der Inhalts- und Beziehungsebene.
Ja. Ja. Mhm.
Wir kennen ja alle die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun. Mhm. Und da kommt es ja immer sehr drauf an, wenn ich sage, das Fenster ist auf oder es zieht. Was mache ich damit? Ist das eine Feststellung? Ist es ein Appell? Appell an wen gerichtet? Sollst du das zumachen? Oder ist es eine Frage? Soll ich es zumachen, weil es zieht? Wie auch immer. Das sind ja immer so diese verschiedenen Aspekte, die wir alle kennen. Und und dann kommt es ja auch darauf an, in welcher Beziehung ich zu dem, mit dem ich spreche, bin. Ist das ein, ich sag mal, Anführungsstrichen untergeben, also jemand, der, dem ich weisungsbefugt bin, der fühlt sich vielleicht eher dazu aufgefordert, das Fenster dazu zu machen, während andere, mit denen ich auf gleicher Ebene kommuniziere oder auch stehe, dann eher sagen, nö, also mir ist es nicht kalt oder sowas. Also es sind ja immer, man provoziert ja dann eben diese Dinge auch.
Man kann alles, was man gebrauchen kann, kann man missbrauchen. In der Tat. Und das ist wieder im Charakter eines Menschen und der Charakter ist in seiner Weltanschauung. Wie sieht er andere Menschen an? Wie geht er damit um? Du hast eben gerade sowas gesagt zu dem Thema, wenn ich sage, das schließt das Fenster ein Untergebener. Allein das Wort Untergebener ist schon, finde ich nicht gut. Ich erlaube mir, dass man so sagt. Da denke ich schon, das ist nicht fair. Ne? Und ich mache immer, auch immer sage ich, Leute, ihr lest in allen Büchern, ich bin okay, du bist okay, jung, das ist einfach leicht. Aber was heißt das, wenn ich sage, ich kann was und du auch? Wie erlaube ich mir dann auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ist ein Thema? Und das gerade, was Schulz von Thun mit seinen vier Ohren hat, das habe ich, finde ich, ein Modell, das sind so Überlegungshaltungen, die Menschen sich antrainiert haben. Die einen sprechen etwas nicht direkt aus und lassen alles im Raum, da sind sie auch nicht angreifbar. Ist wieder eine bewusst läuft vieles ab. Ich hoffe es bei den meisten. Natürlich sind auch viele, die das ganz bewusst dann aber auch machen und einen manipulativen Charakter hat. Und das ist ja das Ganze dabei, wenn ich da wirklich dabei bin und sage, ich bin für mich okay, ich bin stolz auf das, was ich mache, aber ich respektiere, und so sind wir ja eingestiegen, ich respektiere dich in deinem, dann spreche ich so klar, dass er es auch verstehen kann.
Also dann reden wir mal über Klarheit.
Ja.
Weil wenn wir jetzt, was du ja jetzt ansprichst und was du ja ganz stark propagierst, ist das, was ich mal so labeln würde als wertschätzende Kommunikation.
Ja.
Ja? Aber natürlich hast du auch das als Führungstool mit im Blick.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt mal auf so einer Ebene, auf einer strukturellen Ebene bin, da habe ich natürlich eben ganz provokant das Wort Untergebener genommen, Mitarbeiter, der vielleicht seinem Chef gegenüber sitzt. Wir haben ja auch immer wieder die Mitarbeitergespräche, wo man eben dann doch nicht zwar vielleicht auf Augenhöhe kommuniziert, aber dann doch letztendlich nicht auf gleiche Ebene ist. Ja, und das ist ja so eine Schwierigkeit. Und viele denken dann immer, ja, wertschätzend kann das gar nicht sein, weil da kann ich gar nicht klar sein. Aber das stimmt ja nicht. Man kann sehr klar sein und wie kann man trotzdem wertschätzend sprechen?
Richtig. Ja. Ja.
Wie denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, was kann man überlegen? Es geht schon gerade los, wenn man Feedback gibt. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sag dem anderen doch, ich mache meistens Seminaren, sammlich, worüber ärgern sie sich. Was wollte dir immer schon mal jemand sagen? Was er jetzt macht, es mal, dann kommen die wieder. Ich wäre stinksauer, wenn er mir das so sagen würde. Sag ich so, jetzt gibt eine Technik, hat wieder was mit der Haltung zu tun, wo ich mit kurzen Sätzen, und das ist auch bei Klarheit, je länger wir sprechen, je unklarer werden wir und der andere kann gar nicht so gut zuhören. Deswegen ist es so wichtig, kurze Sätze auch zu sprechen. Wie zum Beispiel bei dem Feedback, ne? Zum Beispiel, gestern im Meeting hast du mich zweimal unterbrochen. Dann gibt's die Wahrnehmung, wo ich konkret sage, gestern im Meeting, bei dem Meeting hast du mich zweimal unterbrochen, bist ins Wort gefallen und hast dadurch mich nicht ausreden lassen und meine Inhalte nicht platzieren können. Darüber habe ich mich geärgert und wir haben gemerkt, dass wir da eine Schleife drehen mussten, weil wir da nicht zum Punkt kommen. Ich wünsche mir von dir in Zukunft, dass du das respektierst und nicht ausreden lässt. Das sind drei Sätze, die das sagen und sind wertschätzend.
Vor allen Dingen auch Ich-Botschaften. Ja.
Auch
so ist es bei mir angekommen.
Ja, ich kann genauso gut sagen, dadurch, dass du das nicht gemacht, dass du mich unterbrochen hast, wurde das Meeting um 20 Minuten verlängert. Wir waren mit 10 Personen drin, also 10 mal 20 Minuten, die konnten ihre Gruppen nicht zurückkommen. Ich kann das auch auf die Ebene der Sachebene heben, was meistens mehr ankommt, als wenn ich Ich-Botschaften mache. Weil viele sagen, ist mir doch egal, wie dir es ging. Ich habe mein Ziel erreicht. Weil da ist wieder die Grundhaltung, die viele Menschen nicht haben. Weil in diese Wir-Vernunft reinzukommen, also in eine andere Vernunftsebene zu kommen, das ist ein Reifeprozess. Das hattest du eben auch das Wort Reife genannt. Also denke ich im Ich oder denke ich auch mal im Wir und sehe das Große und Ganzen? Und ich da anfangen, da will ich jetzt erstmal einen Punkt jetzt, weil das ist ein Riesenthema momentan, egal wo man hinschaut.
Es gibt so in der Kommunikationswissenschaft auch den Satz, ich finde eigentlich immer das Gespräch besonders gut, das meine eigene Meinung widerspiegelt. Und da sind wir heute auch wieder bei der Respektfrage.
Richtig.
Ich grenze von vornherein alle aus, die nicht meiner Meinung sind. Ich will ihnen gar nicht mehr zuhören, ich gehe gar nicht mehr in den Diskurs, interessiert mich nicht. Dieser Mensch ist für mich ein No-Go. Vielleicht sogar jemand, den ich ablehne und den ich nicht für voll nehme und den ich wie der amerikanische Präsident, der gegenwärtige, es so gerne praktiziert, gleich auch noch verunglimpfe und für dumm verkaufe und bloßstelle. Das ist das eine. Das zweite, was mir immer wieder begegnet, eine Entscheidungsunlust. Ich will in einem Gespräch, in einer Situation nicht in allerletzter Konsequenz an dem gemessen werden, was ich sage. Also gebe ich Worthülsen von mir. Ich bleibe im Unkonkreten. Das finde ich in den letzten Jahren so sehr massiv, dieses Thema. Weil ich Angst habe dafür, eben auch in die Pflicht genommen zu werden. Kennen Sie das?
Ich persönlich kenne das nicht, aber ich erlebe es sehr oft. Und in der Tat, ne, ich fange jetzt gerade mal mit dem Letzteren an. Es hat viel damit zu tun, wie viel Verantwortung will ich tragen, kann ich tragen. Und daran krankt momentan sehr. Verantwortung für etwas zu übernehmen und dafür einzusprechen. Und dadurch haben sich diese Worthülsen, wir sprechen oft von den Überlebungsstrategien, ne? Beschwichtiger, Tilgungen, Ankläger, die haben ein Muster und der Ankläger, der ist so laut und so stark, dass die anderen sagen, mit dir behänge ich mich nicht. Also, der Beschwichtiger sagt, das ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Ne? Und so hat jeder, oder rationalisieren, wenn wir mal die Fakten betrachten, ist das so und so. Die Menschen schützen sich durch sowas, was sie antrainiert haben. Und was meine Botschaft dabei ist oder meine Intention, Menschen zu sensibilisieren, die Dinge zu hinterfragen. Die ganz klassische Fragetechnik, was genau meinst du damit? Was brauchst du, um zur Entscheidung zu kommen? Habe ich dich richtig verstanden? Aber was brauchst du, dass wir hier heute einen Punkt machen können? Oder was meinst du mit die Kriminalität in der Stadt nimmt zu? Wo genau? Und meistens, wenn man da mal nachfragt, heißt es, ja, es ist an zwei Orten, wo die unbewohnt waren Einbrüche. Ist eine völlig andere Aussage. Die meisten Menschen wissen es nicht und andere benutzen es nicht, weil sie sich vielleicht auch gar nicht dafür interessieren, die Wahrheit nicht wissen wollen. Das ist Fragezeichen.
Und digitale Medien uns dazu verführen, ja, nur noch kurz und knapp in Schlaglichtern zu agieren und Headline zu produzieren und das nicht weiter zu hinterfragen. Ja?
Dieses kritische Hinterfragen ist ja das, was wirklich Lösungen bringen würde, wenn man sie haben wollen würde, sage ich jetzt bewusst beim Konjunktiv.
Kommen wir mal auf das Zuhören.
Ja.
Auch, ja, weil man erlebt ja immer wieder auch Gespräche, wo man eigentlich auch weiß, dass jemand bei einem gewissen Reizwort, Worthülsen einfach aufsteigt.
Ja.
Und da werden wir wieder bei der Inhaltsebene, Beziehungsebene, steigt dann aus und sagt, das will ich nicht, Abwehrhaltung, und man kommt nicht weiter. Ja. Und wie kann man sowas aufbrechen? Ich finde das sehr schwierig. Ja. Was ist Kommunikation noch? Ja, meistens sitzen wir uns ja auch gegenüber. Was spielt noch eine Rolle? Was spielt da so mit rein? Was würdest du sagen? Was muss man einfach für sich einigermaßen auch an Technik oder an Selbstreflektiertheit haben, um gelungen kommunizieren zu können? Wir haben schon viel gesagt.
Ein Satz, den ich immer wieder sage, bin ich Methode oder Persönlichkeit? Das ist mit der Technik. Und ich merke sehr schnell, hat das einer gelernt als Technik, weil er einfach, unterstelle ich einfach mal, manipulativ etwas erreichen will. Merkt man oft in Verkaufsgesprächen ganz schnell. Oder bin ich Persönlichkeit und ich habe es inhaliert und sage, jawohl, wir werden nun mal erfolgreich durch andere Menschen und mit anderen Menschen. Und ich will dir echt begegnen. Dieses sehe ich dich so, wie ich dich sehen will. Dieses gesehen werden wollen ist ein Thema und sehen wollen ist ein Thema. Will ich den Menschen sehen? Ich habe gerade neulich einen Beitrag geschrieben zu dem Thema, die Menschen kündigen nicht, weil sie nicht motiviert sind oder weil sie so sind, sondern weil sie nicht gesehen werden. Und das ist eine, da krankt es so viel durch die schnelle Zeit und auch durch die momentanen Umstände, wo Menschen oft in Angst sind, da vergisst man das Ganze.
Thema Wertschätzung eigentlich.
Ja. Wieder Wertschätzung.
Respekt auch von dem anderen. Will ich dich mitnehmen in die Zukunft? Gerade jetzt, das ist so ein Appell von mir an alle. Sozusagen, gerade jetzt, wenn Ängste, wenn selbst die Inhaber von Unternehmen vielleicht selbst Angst haben, aber diese Angst nicht weitergeben, den Menschen nicht vergessen. Mitnehmen in die Zukunft, das geht nur über Transparenz und Kommunikation, die ja meistens nicht stattfindet. Wir lesen es ja in den Zeitungen, was da für Irritationen passieren, auch hier in Fulda, wenn Unternehmen schließen, ne, wie da die Kommunikation drunter leidet und die könnten viel, sag ich mal, Ängste nehmen, ne, den Menschen Lebensqualität dadurch geben. Das ist eine Grundhaltung, die wir entwickeln im Leben. Das ist auch eine Unternehmenskultur. Also es sind verschiedene Ebenen, von was wir sprechen.
Das Ungewisse macht Platz für Spekulationen.
Und genau.
Und Ängste.
Und Ängste und all das. Jedoch, gerade das, jede Zeit hat immer Möglichkeiten offen, wo ich aktiv werden könnte, wenn ich die Angst nicht hätte. Und diese Mutmacher, also Mut sehen in Chancen, auch in Krisenzeiten, zu gucken, was mache ich anders. Ich meine, da sind wir alle gefordert, immer neue Türen aufzustoßen, auszuprobieren, mutig zu werden und auszuprobieren. Ich möchte aber nochmal das zu dem Zuhören was sagen, weil das so ist. Und das ist auch etwas, das ist eine Übung immer in meinen Workshops drin. Es ist ja hören, hinhören, zuhören und aktiv zuhören. Ja. Und das könnte ich lernen, wenn ich will.
Ja.
Und das ist eine Übung, die mache ich immer. Und ich merke, wenn ich das so, wenn man so zig Leute stehen zusammen, müssen sich was erzählen, und da kommt nichts an zum Schluss. Ne? Die werden nicht fertig. Und dann machen wir das, ich mache das mal bewusst nach diesem Muster. Und schon hat das Ergebnis eine andere Qualität. Also es ist schon ein paar Techniken zu kennen. Ich muss sie nur wollen. Und kommunizieren muss ich wollen. Wollen ist das Wichtigste. Will ich wirklich kommunizieren oder will ich nur reden? Das ist der Unterschied.
Ich habe im laufenden Semester oder im jetzt vergangenen Semester eine Studentin aus der Gruppe heraus etwas gefragt.
Ja.
Und ich merkte, ich habe sie jetzt im Moment an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und nachher bin ich auf sie zu und sie sagte mir, fragen Sie mich bitte nie wieder etwas coram publico. Betriebswirtschaftsstudentin.
Mhm.
Und ich habe ihr gesagt, wie wollen Sie denn in einer Situation, wenn Sie präsentieren sollen, wenn Sie Ergebnisse referieren sollen, wie wollen Sie da in der Gruppe bestehen? Das, was Sie jetzt schildern und was Sie als Coachin und als Mentorin auch versuchen zu vermitteln, ist ja eigentlich etwas, was die angehenden Führungskräfte ganz am Anfang vielleicht mit Statistik und all diesen Grundlagen und dann fortlaufend vermittelt bekommen soll. Und das finde ich, findet überhaupt nicht statt. Weder hier noch irgendwo anders. Ich kenne es nicht. Und dann fallen die aus der Uni und erst das allererste Mal direkt auf die kommunikative Nase.
Oder? Die sprechen mir aus der Seele. Die sprechen mir aus der Seele. Da ist ein Riesenbedarf. Und ich kriege das immer wieder gesagt, wenn ich mit Studenten und Studierenden zu tun habe, egal in welcher Branche, dann sagen, hätten wir das mal früher gehabt.
Mhm.
Weil das ist echt ein Mehrwert, weil wenn du sprechen kannst und wenn du auch vor anderen sprechen kannst, das kann man trainieren. Nicht, kann man wirklich trainieren. Dann hast du es leichter. Leichter im Job, leichter im Durchsetzen, leichter im Überzeugungsprozess. Ich merke es selbst, wenn Menschen studieren, egal auch Nicht-Studierende, wie bewerbe ich mich? Ich mache heute noch sehr viel Coaching in Bewerbungsthemen. Wie, sag ich mal, biete ich das an, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, die ich habe? Und da haben wir viele Menschen, die einfach sehr bescheiden sind, die das nicht gelernt haben. Und dadurch ist es wichtig, was sage ich von mir? Und ich muss mir die Erlaubnis geben dürfen, ja, ich darf das sagen, das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, die uns zurückziehen, die uns natürlich festhalten. Ne? Und das finde ich ganz spannend.
Sie nennen sich Mentorin und Coachin. Wo ist der Unterschied?
Ich habe die ganzen Jahre, das ist, danke, dass wir was ansprechen, ein Coach coacht und hilft dabei. Ich bin schon ein paar Tage länger auf der Welt und habe auch Erfahrungen und habe so viel erlebt, dass ich sage, ich möchte nicht nur Coach sein, sondern ich möchte ein Mentor sein, wenn du Hilfe brauchst. Oder wenn was ist, kommst du auf mich zu. Weil im Business kann ich einiges tun, kann einige Impulse mitgeben. Ob das ein Konflikt, ob das Strategien sind, ob das die 7S-Methode ist für eine Unternehmensführung, egal wie es ist. Und genauso ist es auf der menschlichen Ebene, wo ich einfach sage, auch durch diese Lebensbiografie-Modell, mit dem ich da arbeite, das ist nochmal so ein wertvoller Hinweis, wieso geht es dir jetzt, wie es geht und was ist wichtig. Und ich mache einen Blick zurück, wie wurdest du der du bist, welche Kraft hast du und welche Kraft gilt es zu machen. Und im Mentoring, als Mentoring fühle ich, bin ich längere Zeit ansprechbar. Ein Coach geht mal rein, coacht mal kurz eine Situation und ich bin für die Menschen da. Und das wird immer mehr genutzt. Ohne dass ich Mentorin gesagt habe, das aber die Leute kommen immer wieder zurück.
Das heißt doch, dass du dem anderen hilfst zu wachsen.
Ja, genau.
Das Mentor, ja. Mens, der Geist.
Ne? Ja. Also, Geist entwickeln, entfalten. Genau. Und das ist das Spannende bei dem in der Charakterwissenschaft, im Lebensphasenbiografie-Modell, sprechen wir ja von der Selbstentfaltung. Also den Geist, die Perspektiven, das eigene Ich zu entfalten, von der Resonanzentfaltung, wie schwinge ich mit mir und anderen Menschen, ist auch eine Entfaltung, hat auch nicht jeder gelernt oder wenn es da war, wird es manchmal unterdrückt und auch die Lebensentfaltung, wie gestalte ich mein Leben? Das ist schon wichtig, wo setze ich mich durch, wie gehe ich mit den, das ist ein Wachsen. Und das Leben lädt uns ein zu wachsen. Was ist euch, was sind eure internen Wünsche? Was spürst du in dir, was du haben möchtest? Gleich auch mit der Realität rumguck. Erleben wir Menschen, wenn die 40, 50, 60, 70 sind, die haben immer noch die Werte ihrer Eltern. Und das ist auch etwas, was sie vorhin mal gesagt haben. Wie ist das denn eigentlich in den Führungen und mit der Nachwuchsgeschichte? Ist genau das Thema, wenn Menschen stehen bleiben und sich nicht mit der Zeit auch mal weiterentwickeln und schauen, was fehlt denn meiner Persönlichkeit noch? Bin ich resonanzfähig? Schwinge ich noch mit den Menschen? Kann ich eine 25-Jährige verstehen? Bin ich überhaupt noch zeitgeistgemäß unterwegs? Und daran kranken viele Unternehmen. und viele Führungskräfte auch. Ja, und es ist ein ganz wichtiger Part, dass wir da auch an uns mal schauen und gucken, was könnte ich denn, bin ich noch zeitgemäß, sage ich einfach, kann ich einen Bock damit tun? Oder bin ich in meinem dominanten Wesen drin? Oder bin ich in meinem gründlichen, gewissenhaften Perfektantreiber drin? Also diese Reflexion, da lade ich alle Menschen ein und sage ich, das macht eines Lebens so leicht, wenn man ein Stückchen weiß, wo tendiert man selbst mal über die Grenze und wie komme ich dem anderen mehr entgegen?
Müssen wir alle zu Kommunikationsexperten werden?
Wenn man will, man kann alles lernen, wenn man möchte. Man muss kein Experte sein, man muss es wollen. Und kommunizieren wollen ist was ganz Wichtiges. Wenn das nicht da ist, kommt es nicht. Ne? Also ich muss es wollen, ich muss Menschen mögen. Und wenn ich Menschen nicht mag, dann gehe ich mit Menschen um, als wenn es ein Gegenstand
wäre. Du sagst ja auch ganz klar, als so Zusammenfassung habe ich gefunden, sprich achtsam, höre offen, gestalte deine Gespräche bewusst.
Ja.
Wir haben ja eben schon ganz viel gehört, von wegen, was das auch an innerer Haltung sozusagen widerspiegelt. Ja? Es ist ja immer so der Grad bei der Kommunikation, auch der Selbstoffenbarung, den man sich ja oft gar nicht so bewusst ist.
Ja?
Aber dem anderen schon, bewusst oder unbewusst. Und dann, finde ich, so endet dein Buch. Denn am Ende geht es um dich, um dein Leben und um die Brücken, die du mit jedem Gespräch baust, zu dir selbst und zu anderen. Das ist so die Zusammenfassung dessen, so habe ich es empfunden, womit eben dann dein Buch auch endet. Möchtest du dazu noch was sagen?
Wenn Menschen sprechen, sprechen die einfach so wild raus. Und sage ich immer, was ist das Ziel von deinem Gespräch? Was soll nachher passieren? Willst du mit den Menschen widersprechen? Oder willst du den Menschen verlieren? Wollen sie kündigen? Wollen sie den Menschen nachher, dass er motiviert rausgehen und sagt, tschakka, wir haben ein super Unternehmen? Diese Zielsetzung sagen sich die wenigsten im Vorfeld. Und das ist so wichtig. Und dann gucken die mich immer an, weil die vermischen. Die machen Kritikgespräche mit Fördergespräch, Motivation, machen alles rein. Aber das Ziel von dem Gespräch ist jetzt, dass du weißt, ich schätze dich, du bist wertvoll. Ich mag dich als Mensch, lass uns drüber sprechen, wie wir das Verhalten so machen können, dass keiner darunter leidet. Also diese Haltung ist einfach wichtig. Und schau mal, genau das ist doch, die Diskurstechnik heißt doch, dass man mal Dinge sammelt, ohne direkt dagegen zu gehen. Lass mal was stehen, auch mal eine Meinung stehen lassen. Das können ja ganz wenige Leute.
Das ist aber ein gutes Schlusswort, oder? Eine Meinung auch mal stehen lassen, in Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber, aber auch, es macht ja auch was mit einem selbst, deswegen ist man auch sich selbst verpflichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, dass Sie viel gelernt haben und man kann das hier auch noch nachlesen mit dem Buch Kommunikation, die bewegt, die besten Tipps und Tools aus 30 Jahren Coaching-Praxis.
Erlebt und geschrieben von Ortrud Tornow. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen beiden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Ortrud.